Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend zusammen. Freue mich, dass Sie da sind. Dieses Jahr soll es wirklich klappen, anders als vor 4 Jahren. Am Nikolaus ist GroKo aus. Dann soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt und mitsamt seiner Ampelkoalition vereidigt werden, wenn sich denn SPD, FDP und Grüne wirklich handelseinig werden. Mittwoch beginnen die Koalitionsverhandlungen, dann ist Schluss mit Poesie und Prosa und idealerweise kommt dann Konkretes und wer zahlt am Ende welchen Preis? Das alles wollen wir wissen. Und dazu sind bei uns der Kanzlerkandidat der SPD, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der Co-Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck, die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Claudia Kämpfer, die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch und der Wirtschaftsjournalist Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind bei uns, Herr Scholz. Die gängige Lesart geht im Moment so, die FDP hat sich mit fast allem, was sie erreichen wollte, durchgesetzt und zwar gegen SPD und Grüne. Wie sehr nervt Sie das?
Gar nicht. Es gibt so viele unterschiedliche Lesarten. Wichtig ist ja, dass alle Parteien sich wiederfinden in dem Ergebnis. Wir wollen eine Regierung bilden, die den Aufbruch in Deutschland möglich macht. Und ich habe das Gefühl, dass die optimistische Stimmung nicht nur unter denen, die da jetzt verhandeln, zu sehen ist, sondern auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen möglich machen, dass die ganz unterschiedlichen Vorstellungen von Fortschritt, die aber große Schnittmengen haben, auch umgesetzt werden. Und wenn ich das so sehe, dann haben die FDP, die Grünen und auch die SPD genügend Punkte, allein schon bei den Sondierungen, die sie wiederfinden können und über die sie auf den Marktplätzen dieser Republik gesprochen haben, als Wahlkampf war.
Tempo 130 abgelehnt, Vermögensteuer abgelehnt, Bürgerversicherung abgelehnt. Ist nicht zu regieren besser, als unter der FDP falsch zu regieren?
Aus meiner Sicht ist es so, dass viele wichtige Dinge, über die ich auf den Marktplätzen in Deutschland gesprochen habe, sich wiederfinden. Ähnliches wird Herr Habeck berichten können. Ich nehme mal die Dinge, die mir wichtig sind. Nämlich, dass wir das etwas tun können für Kinder, eine Kindergrundsicherung schaffen können, damit es nicht mehr so viele arme Kinder in Deutschland gibt, dass wir dafür Sorgen tragen können, dass wir mehr Wohnungen in Deutschland bauen. 400.000 Wohnungen sollen errichtet werden, 100.000 geförderte Wohnungen jedes Jahr. Wir wollen dafür sorgen, dass es ein stabiles Rentenniveau gibt und dass das Renteneintrittsalter nicht angehoben wird. Es soll in Deutschland mehr Respekt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer geben, auch wiedergespiegelt in einem Mindestlohn von 12 Euro, der schnell eingeführt wird.
Aber
und natürlich geht es um den großen industriellen Aufbruch in Deutschland, den wir zustande bringen müssen, damit wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Und da ist mein großes Ziel, dass wir schon im ersten Jahr gemeinsam bewerkstelligen, dass wir alle Regeln in Deutschland so ändern, dass das auch klappt.
Aber Respekt war Ihr Versprechen, ein Mehr an solidarischem Miteinander, eine gerechtere Welt. Das hat übrigens auch Christian Ströbele, Urgestein der Grünen, erhofft, auch von seiner Partei. Und in einem Tweet von vergangenem Sonntag seine Enttäuschung so zusammengefasst.
Lindners Porsche nicht zu bremsen, bleibt wohl bei freie Fahrt für freie Bürger auf Kosten von Umwelt- und Klimaschutz. Auch mit gerechteren Welt wird's wohl nix. Wieder keine reichen Vermögenssteuer. Reich bleibt reich, arm arm. Müssen wohl 4 Jahre warten? Schade, nicht gut.
Herr Habeck, warum haben Sie Lindners Porsche nicht ausgebremst und für eine gerechtere Welt, auch im Sinne von Christian Ströbele, gekämpft?
Haben wir. Also ich vielleicht einmal protokollarisch zu Protokoll geben, dass dieses wer gewinnt, wer verliert und dann macht man so ein Sandkastenspielchen auf, mich ganz fürchterlich nervt und ich das auch nicht für angemessen halte.
Also doch nervt.
Bitte?
Es nervt also doch jetzt, nickt Herr
Scholz. Nein, seit einer Woche, und das ist auch erwartbar gewesen, wird genau dieses Raster aufgemacht, wo sind gelbe Punkte, wo sind grüne Punkte, wer hat verloren und ist jetzt 130 Tempolimit gegenzurechnen gegen den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor oder doch nicht. Darum geht es aber im Kern nicht. Natürlich ist das alles interessant, aber im Kern ist erst einmal festzuhalten, dass nach wenigen Wochen aus einer unübersichtlichen Gemengelage heraus eine politische Dynamik entstanden ist und 3 Parteien letztlich entschlossen sind, Deutschland eine neue Regierung zu geben. Und zwar 3 Parteien, die nicht automatisch, jedenfalls die FDP muss ja einen weiten Weg zurückgehen, automatisch gut zusammenpassen. Dass SPD und Grüne das einigermaßen hinkriegen, das war zu erwarten gewesen. Aber dass wir tatsächlich eine Politik entwerfen, wo nicht SPD und Grüne sich zusammenschließen und die FDP irgendwie da reingepreist wird, das ist doch schon eine enorme politische Leistung und die Dynamik ist viel entscheidender als das mengenleeren Spiel von verschiedenen Punkten. So, das einmal gesagt, das geht wahrscheinlich dann auch im Laufe der Sendung immer wieder verloren, aber das ist das Eigentliche, die Dynamik, die entstanden ist und nicht die verschiedenen Punkte. Und wenn ich auf die verschiedenen Punkte raufgehen soll, dann weiß Christian Ströbele vor allem, dass eine höhere Substanzbesteuerung die SPD wie Grüne im Wahlkampf anvisiert, versprochen oder in den Programmen hatten, am Wahlabend verloren gegangen ist, inklusive auch der Änderung oder ich würde sagen zeitgemäßen Modernisierung der Schuldenbremse. Das ist eine Verfassungsänderung. Dazu wäre zwingend die Union erforderlich gewesen. Deswegen kann man sich da jetzt noch Salz in die Wunden reiben. Aber das hat der Wahlabend, am Wahlabend 18 Uhr war klar, dass es damit nichts werden würde. Bleibt das Tempolimit, ja, leuchtet mir auch nicht ein. Das ist so ein bisschen das Rasen auf der Autobahn in Deutschland wie, keine Ahnung, der Waffenbesitz in den USA. Mir leuchtet das auch nicht ein, dass das so hochgehalten wird. Aber die systemische Veränderung im Verkehrsbereich ist bei weitem wichtiger.
Und der Preis? Wir kriegen. Der Preis ist Ihnen nicht zu hoch für das, was Sie jetzt dann der FDP sehr wohl zugestanden haben, weil Sie seinen Porsche nicht ausbremsen konnten.
Nochmal diese Idee von, wir gestehen etwas zu, wir sind überhaupt nicht in der Lage, etwas zuzugestehen. Drei Parteien müssen auf Augenhöhe zusammenkommen und...
Habe ich verstanden, aber es sind ja Punkte, für die Sie eingetreten sind.
Naja, bei der Vermögens- und Erbschaftssteuer,
sondern Sie haben sich dafür ausgesprochen, Sie haben dafür gekämpft, Sie hatten eine Idee mit bestimmten Dingen. Wir kommen ja gleich noch zu mehr Inhalten.
Kommt ja auch in weiten Teilen. Also Olaf Scholz hat ja verschiedene Punkte im sozialpolitischen Bereich genannt, wo deutlich was Neues passiert und wo sehr schnell beim Mindestlohn Millionen von Menschen dann sehr schnell mehr Geld bekommen werden. Etwas, was sie sicherlich in diesem Winter mit höheren Benzin- und Heizkosten dringend gebrauchen können. Und im Bereich von Klimaschutz und ökologischer Transformation sind sehr konkrete Maßnahmen vereinbart worden und die Ziele auch. Also das können wir gerne durchdeklinieren. Aber wenn Sie fragen, ist das Tempolimit ein zu hoher Preis gegenüber all dem anderen, dann sage ich, nein, ist es nicht.
Habe ich nicht einzeln gefragt, das Tempolimit, sondern im Zusammenspiel mit vielem anderen. Frau Kempfert, Sie sind ja eine der Erstunterzeichnerinnen von Scientists for Future, sind Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik und setzen sich seit vielen, vielen Jahren auch durch Ihre Forschung, aber auch durch das, was Sie öffentlich kundgeben, ein für einen sehr entschlossenen Klimaschutz, der absolut notwendig ist. Und Sie haben dabei nicht einen idealerweise greifenden Klimaschutz im Blick. Wie enttäuscht sind Sie von dem, was in Sachen Klimaschutz notiert worden ist und was Hauptprogrammatik auch der Grünen war?
Ja, ich bin schon enttäuscht, weil ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Also das Tempolimit ist hier so ein Symbol, weil man kann mit dem Tempolimit relativ schnell auch die Emissionen senken. Zwar nicht in riesigem Umfang, aber man kann sie senken.
Knapp 2 Millionen Tonnen.
Genau, also besser als nichts, weil gerade im Verkehrssektor, da bin ich tatsächlich enttäuscht, da passiert zu wenig. Das Tempolimit ist nicht drin. Wir brauchen eine Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird genannt, das ist gut und richtig. Der Kohleausstieg muss bis 2030 kommen, sonst werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Wir brauchen auch ein
CO2-Budget.
Steht so nicht drin. Es steht ja idealerweise drin. Wir brauchen ein CO2-Budget, um auch wirklich runter zu deklinieren, wo was passieren muss. Und da würde ich sagen, ist der Verkehrssektor tatsächlich der Sektor, der am meisten enttäuscht. Es gibt ein paar gute Punkte da drin, aber so wie es jetzt aussieht, wird man damit die Klimaziele von Paris nicht erreichen können. Das heißt, da muss man deutlich nachlegen.
Und wir müssen sie ja erreichen. Weil
wir müssen sie erreichen. Wir haben uns auch dazu verpflichtet, dass wir sie erreichen. Aber mit diesem Sondierungspapier klafft eine riesige Ambitions- und auch Umsetzungslücke. Und da muss man tatsächlich noch nachsteuern. Es sei denn, Sie kriegen das in dem Papier, in dem Koalitionspapier dann anders.
Herr Hank, ich weiß, dass Sie auf den Einfluss der FDP in den Verhandlungen durchaus gehofft haben. Ich weiß auch, weil wir haben es gemeinsam von Herrn Habeck gehört, dass es den hier Sitzenden nicht so viel Spaß macht, wenn wir jetzt sagen, wer hat da was wie gewonnen. Aber wie kann es sein, dass sich der kleine kleinste der drei Parteien, fast maximal durchgesetzt hat mit den Entscheidungen, Forderungen. Keine Steuererhöhungen, kein Aufweichen der Schuldenbremse.
Na, maximal würde ich sagen. Ich bin überhaupt weder Mitglied noch sonst wie Sympi von dieser Partei. Aber liberal würde ich mich verstehen.
Ah, das ist Sympi irgendwie.
Na, ist das Sympi? Na, dann ist es okay. aber so stimmt es ja nun auch wiederum nicht. Die wollten ja Steuersenkungen. Also die wollten zum Beispiel den Teil des Soli, der noch übrig geblieben ist, für die Reichen abschaffen. Davon habe ich nichts gelesen. Also insofern kann man nun tatsächlich nicht nur sagen in diesem Spielchen, da haben sich die einen durchgesetzt und die anderen nicht. Richtig ist allerdings schon, wenn man zurückdenkt, auch in die deutsche Geschichte und denkt, eine irgendwie sozial-liberal-grüne, also eher doch linke Koalition. Was fällt einem als erstes ein? Umverteilung und Ausbau des Sozialstaates. Und das ist in der deutschen Tradition immer gewesen, wenn Sozialdemokraten regiert haben. Davon findet sich tatsächlich jedenfalls auf den ersten Blick, wenn man mal den Mindestlohn ihnen schenkt, davon findet es sich nichts. Stattdessen, und da würde ich auch sagen, das ist ein liberaler Erfolg, soll es einen Einstieg geben in eine kapitalgedeckte Aktienrente. Das heißt, Teile dessen, was man bislang umverteilt hat, kommt jetzt in ein ETF, in einen Index und wird am Kapitalmarkt angelegt. Dass das nun gerade, gut, in der Schröder-Regierung sind auch ein paar liberale Dinge durchgesetzt worden, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, was man auch nicht den Sozialdemokraten zugetraut hat und was aber gut war, Scholz. Und wenn es ähnlich würde jetzt, dann würde man sagen, das wird eine echte liberale Zeit, die hier aufbricht. Aber werden wir mal absehen. Schön ist, dass ich gerade gehört habe, dass es nur nicht durchgesetzt werden konnte, weil die CDU, von der ja sonst gar nichts mehr zu halten ist im Moment, aber die scheint ja schuld gewesen zu sein, Herr Habeck, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie weder die Erbschaftssteuer noch die Vermögenssteuer dann durchgesetzt haben.
Frau Münch, ist die Lesart vollständig von der Hand zu weisen, dass Sie vor allem die 11,5% Partei FDP mit fast 100% durchgesetzt haben?
Also ich würde das für übertrieben halten. Ich halte es für übertrieben. Also meines Erachtens, also erstens ist es ein Sondierungspapier. Wir reden gerade drüber, als ob diese Verhandlungen bereits abgeschlossen wären. Also ich glaube, da findet doch jetzt noch einiges statt und da wird auch weiter verhandelt und da wird auch noch mal anders verhandelt. Wir haben ein 12-seitiges Sondierungspapier. Da tut sich meines Erachtens sicherlich noch das eine oder andere. Und zum anderen, also wenn ich mir das Papier anschaue, da sehe ich dann doch, also Sie haben den Mindestlohn angesprochen, also da regen sich viele drüber auf, dass man dann den tatsächlich so durchgesetzt hat. Es ist wie immer eine Frage der Perspektive. Also es gibt genug mittelständische Unternehmer, die sagen, das ist zu viel des Sozialen, das ist erreicht worden, dass sich gegenüber den von Herrn Hanke erwähnten oder zum Vergleich herangezogenen sozialliberalen Zeiten jetzt mit Blick auf die Rentenversicherung viel verändert hat. Auch das ist natürlich ja im Grunde durch die demografische Entwicklung geschuldet. Also da kommt man schlicht und ergreifend nicht mehr dran herum. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Handschrift der FDP ist, sondern ich würde sagen, das ist die Notwendigkeit, die sich durch Demografie ergibt. Da ist gar nicht so viel Parteiprogramm drin.
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit wäre dann sogar gar nicht schlecht gewesen.
Umverteilung will ich aber aufnehmen. Den Gedanken, den hätte man in der Tat erwarten können. Ich hatte schon angesprochen, nachdem, Herr Scholz, was Sie im Wahlkampf ja sehr eindrücklich immer und immer wieder versprochen haben, für mehr Respekt zu sorgen, das war Ihr Wort, Ihr Kernwort, für mehr solidarisches Miteinander. Und dafür sind Sie ja vermutlich auch nicht zuletzt von vielen Menschen, 25,7% der Stimmen, gewählt worden, dass Sie zum Beispiel das hier immer wieder gesagt haben.
Olaf Scholz im Wahlkampf: Reiche wie ich sollten mehr Steuern zahlen. Im Gegenzug versprach der Kanzlerkandidat, 96% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden entlastet. In ihrem Wahlprogramm wollte die SPD dafür den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer für besonders Vielverdienende anheben, die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen und die Erbschaftssteuer gerechter gestalten. Doch im Sondierungspapier der Ampelparteien findet sich davon nichts. Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Die JUSO-Vorsitzende Jessica Rosenthal kritisiert: Wenn wir auf das schauen, was wir vorhatten, nämlich die unteren und mittleren Einkommensgruppen entlasten und dafür den reichen oberen Prozenten mehr abzuverlangen, dann ist uns das sicher nicht gelungen. Wir konnten das nicht mit der FDP umsetzen und das frustriert mich.
Wie hat Christian Lindner das geschafft, Ihnen das abzuverlangen? Denn an vielen Stellen wären die Grünen ja unbedingt mitgegangen bei dem, was wir hier nochmal ausgebreitet haben. Belastungen der Topvermögenden und der Topverdiener zugunsten derer, die niedrige und mittlere Einkommen haben.
Nun ist es schon okay, dass Sie Ihre Obsession jetzt hier verfolgen, obwohl ich gerne über Wirtschaftspolitik und über Umweltpolitik diskutieren möchte, weil ich nämlich glaube, dass es nicht richtig ist, sondern wir den Klimawandel schon aufhalten können mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Aber das werden wir sicher noch vertiefen.
Jawohl.
Deshalb nochmal, damit es nicht als was Kleines gilt, dass wir die Kinderarmut in Deutschland beseitigen mit einer Kindergrundsicherung, dass wir für mehr und bezahlbare Wohnungen sorgen und die Mietpreisstabilisierungsmaßnahmen, die wir haben in Deutschland, verlängern und auch noch verbessern wollen, dass wir dafür sorgen, dass es ein stabiles Rentenniveau gibt, dass die Sozialversicherungsrente damit garantiert ist. Dafür habe ich sehr gekämpft. Mindestlohn und bessere Arbeitsbedingungen auch. Also insofern findet sich das alles wieder. Und in diesen Punkten sind wir eben so weit gekommen, wie wir gekommen sind. Es gibt keine Steuersenkung, womit FDP und die CDU-CSU angetreten sind. Für diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, das war deren Plan. Unser Plan, dass wir mit Veränderungen in dem Bereich es hinbekommen, Entlastung für andere zu organisieren, die nicht so viel Geld verdienen, den haben wir bisher noch nicht hingekriegt. Aber natürlich gucken wir immer noch, ob wir im Laufe der Zeit Maßnahmen entwickeln können, die zu einer Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Normalverdiener und Geringverdiener führen können. Eine ist auch schon vereinbart, gerade weil ja diejenigen, die ganz, ganz wenig verdienen, besonders, die zahlen ja nicht so viel Steuern, sondern haben eine hohe Sozialversicherungsbeitragsbelastung. Und deshalb werden wir zum Beispiel die Midi-Jobs ausdehnen, das stand auch bei uns im Wahlprogramm, sodass deren Beitragsbelastung erst allmählich steigt. Und sie trotzdem eine genauso hohe Rente kriegen, als wenn sie den vollen Beitrag gezahlt haben. Das soll bis 1600 Euro gehen. Also eine Maßnahme gerade, die dort hilft, wo Leute wirklich wenig verdienen.
Aber
deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass es Sinn machen würde, wenn wir über den industriellen Aufbruch für Deutschland sprechen würden.
Sehr gerne, aber darf ich noch mal nachfragen, weil das ganz viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt ganz bestimmt auch wahrgenommen haben, ist darin auch noch was zu holen in der Frage, die Sie versprochen hatten, nämlich Steuerentlastungen für 96% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler möglich zu machen, die kleine und mittlere Einkommen haben, worauf ja auch Jessica Rosenthal
werden wir ja nicht aus dem Steuersystem refinanzieren können, sondern nur, weil die wirtschaftliche Entwicklung des Steueraufkommens uns das ermöglicht. Darüber werden wir im Laufe der Koalitionsgespräche noch detailliert reden und natürlich auch im Laufe der nächsten 4 Jahre gucken, was da geht. Das ist ja auch Regierungshandeln. Wenn Sie sich mal erinnern, was wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben, dann ist es ja nicht nur die Abschaffung des Solis für 90%, die ihn bisher gezahlt haben, über 90% sogar, und nicht für die Reichen. Das habe ich verhindert schon in den Koalitionsverhandlungen.
Kommt aber jetzt möglicherweise über den Umweg Bundesverfassungsgericht.
Das wird nicht kommen. Das wissen auch die allermeisten, dass das ziemlich klar ist. Man muss sich nur einmal mit der Entstehungsgeschichte.
Die FDP weiß das, glaube ich, nicht.
Ich glaube, dass
so klar ist das nicht, Herr Scholz.
Die allermeisten haben, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung davon, warum diese zusätzliche Möglichkeit im Steuerrecht mal eingeführt worden ist vor ganz, ganz langer Zeit. Und nun will ich hier nicht juristisch argumentieren, aber sagen, das war, damit der Bund, wenn er zusätzliche Mittel braucht, nicht deswegen die Steuern so erhöhen muss, dass es auch zu Steuererhöhungen führt im Bereich der Steuern, die Länder und Kommunen bekommen. Das haben wir dann gemacht, zum Beispiel im Zusammenhang, Helmut Kohl hat das gemacht, zur Finanzierung des zweiten Irakkriegs, wenn man richtig zählt, und der Maßnahmen der amerikanischen Regierung in diesem Zusammenhang. Und es ist dann gemacht worden zur Finanzierung der deutschen Einheit und der Mittel, die wir in dem Zusammenhang gebraucht haben, aber unabhängig davon Gesetz geworden. Insofern bin ich da ganz sicher. Und was die Frage betrifft, so sicher wie man sein kann vor Gericht, selbstverständlich. Und ansonsten ist es aber doch so, dass ich finde, dass wir hier unsere Möglichkeiten nutzen. Und ich finde, das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich habe auf jedem Marktplatz gesprochen und immer die Punkte genannt, die ich hier auch gesagt habe. Und dafür ist viel Beifall gegeben worden.
Ja, da. Aber jetzt weiß ich nicht, ob der Beifall anhält.
Doch, ich schon.
Aber haben Sie tatsächlich dann für die 96%, von denen Sie selber ja gesprochen haben, nicht wir in der Zeitung, auf den Marktplätzen, haben Sie für die so gekämpft oder waren die Ihnen dann am Schluss doch gar nicht mehr so wichtig?
Wir haben finde ich, ziemlich viel durchgesetzt. Und ich weiß nicht, wie Sie sich das Leben von jemandem vorstellen, der gegenwärtig 9,60 Euro die Stunde verdient für seine harte Arbeit. Wenn der jetzt 12 Euro bekommt, dann ist das eine wirkliche Verbesserung.
Absolut.
Und das betrifft 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und ganz viele Bürgerinnen und Bürger, diejenigen, die jetzt die Schule verlassen, mit 17 eine Berufsausbildung machen und wissen, dass sie 5 Jahrzehnte Beiträge zur Rentenversicherung zahlen müssen, empfinden es als eine großartige Auskunft, dass es ein stabiles Rentenniveau in Deutschland geben wird, dass das nicht weiter sinken wird. Das wird viele, viele Voraussetzungen haben, dass wir das sicherstellen. Aber genau das haben wir uns fest vorgenommen und steht jetzt in den Vereinbarungen drin. Die anderen Punkte habe ich schon genannt. Viele können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten, beklagen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wenn die Regierung das anpackt, sind das große, große Veränderungen und Verbesserungen für dieses Land. Und das sollte man mal alles nicht gering schätzen.
Tue ich nicht. Herr Habeck, auch die Grünen wollten aber diese Welt gerechter machen, auch über Entlastungen von Menschen, die wenig oder mittlere Einkommen haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da tatsächlich was verpasst haben, was sich Herr Ströbel ja zum Beispiel auch gewünscht hatte?
Ja, das stimmt, aber die Mehrheiten sind halt nicht dafür da. Wenn man den Haushalt ausgeglichen haben will, also die Schuldenbremse, gibt ja gewisse Spielmöglichkeiten, aber die sind sehr begrenzt. Und das ist nun das wäre die Verfassungsänderung, über die ich gesprochen habe, nicht möglich oder nach allem, was man weiß, nicht möglich, die Schuldenbremse zu ändern. Deswegen haben wir da auch gar nicht groß drüber gekämpft. Und wenn man dann Menschen entlasten will, also der Haushalt ausgeglichen sein will, man muss auf Steuern verzichten, muss man an anderer Stelle Steuern einnehmen. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Da sind wir nicht weitergekommen an der Stelle. Das hielt ich ausdrücklich für richtig. So gibt es erst eine Entlastung oder kann es nur geben, wenn sich die Wirtschaft und damit die Steuereinnahmen so wieder erholen und aufbauen, dass dafür stabil die Mittel da sind. Das hat Olaf Scholz gerade gesagt und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Klar, das ist nicht das grüne Wahlprogramm, aber wir haben 14,x% gemacht und sind jetzt mit einer Partei in der Regierung, die andere Vorstellungen hat, und das muss man ehrlicherweise einräumen, in dem steuer- und finanzpolitischen Bereich treffen da ganz schön die Welten aufeinander. Und so haben wir uns nicht komplett durchgesetzt und die FDP auch nicht. Es gibt keine versprochenen Entlastungen für Unternehmen, wie versprochen. Der Soli bleibt, jedenfalls solange das Verfassungsgericht nicht anders entscheidet. Insofern ist in dem Bereich der Finanz Politik, die die Steuern umfasst, keine große Dynamik und keine große Bewegung. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es gibt eben andere Bereiche. Die Sozialbereiche sind angesprochen worden von Olaf Scholz. Mhm. Ein bisschen unter dem Radar läuft bisher das, was Bürgergeld heißt. Das kann, auch das nicht ganz billig, aber es kann dazu führen, dass das Hartz-IV-System wirklich in eine andere Richtung geht. Es kann es auch überwinden.
Sanktionen bleiben aber?
Die Mitwirkungspflicht ist genannt worden. Das heißt im Zweifelsfall, dass man natürlich auch, wenn man nicht mitwirkt, sanktioniert wird dafür. Aber natürlich muss man seine Daten rausrücken, muss man kooperieren mit den Arbeitsämtern oder den Jobagenturen. Und wie genau die Sanktionen ausgeführt werden, das wird jetzt im Koalitionsvertrag beschrieben werden. Also da passiert schon einiges. Nur der Bereich der steuerlichen B- und Entlastung ist quasi auf Unentschieden gestellt.
Herr Kempfert, haben da SPD und Frau Kempfert, pardon, haben SPD und Grüne im Bottel die Chance verpasst, für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland zu kämpfen?
Naja, ich sehe das auch ambivalent. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dass, was hier beschrieben wurde, dass es da auch Entlastungen an einer Stelle gibt. Aber auf der anderen Seite ist es in der Tat so, dass wir hier aufpassen müssen, nicht die Verteilungsgerechtigkeit hinten runterfallen zu lassen. Gerade beim Thema Klimaschutz, und aktuell diskutieren wir ja auch über hohe fossile Energiepreise, also Gaspreise, Ölpreise, alles ist hoch. Das belastet Niedrigeinkommensbezieher am meisten. Und da könnte man Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel die Einnahmen, die man aus der CO2-Bepreisung hat, rückerstattet pro Kopf. Das hieß, glaube ich, bei den Grünen mal Energiegeld. Mhm. Das einzuführen, das sehe ich da leider auch nicht, dass das hier
kommt das noch oder steht das noch
eingeführt
nicht drin?
Wird, was ich sehr schade finde, weil man damit in der Tat Niedrigeinkommensbezieher.
Darf ich einmal einen Punkt aufgreifen, den von Münch gesagt hat, das ist ein Sondierungspapier. Das ist eine merkwürdige Textgattung, an die sich, glaube ich, auch die deutsche publizistische Öffentlichkeit noch gar nicht so ganz gewöhnt hat.
Noch kriegen wir hin.
Naja, es ist das Dokument, dass man sich zutraut, einen Koalitionsvertrag zu schreiben. Mehr nicht. Das heißt, der Anspruch, das fehlt, das ist nicht ausbuchstabiert, das ist zu unkonkret, da steht idealerweise, was heißt denn das eigentlich, ist sowohl berechtigt wie falsch. Er ist berechtigt, weil man natürlich nachfragen kann, aber er ist deswegen falsch, weil ein Sondierungspapier nach 3 Wochen Gesprächen mit Partnern, die erstmal üben müssen, miteinander klarzukommen, eine Grundlage schafft und sagt, guck, so können wir uns das vorstellen, mehr nicht. Und das gab es früher gar nicht. Also ich habe x Koalitionsverhandlungen geführt, die gar kein Sondierungspapier hatten. Das ist eher eine Erfindung der letzten 3, 4 Jahre oder 4 Jahre vielleicht. Immer dann, wenn ein Bündnis mit Parteien passiert, die quasi ihr Lager wechseln. Also die FDP in der Ampel geht oder die Grünen nach Jamaika gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das damals bei der GroKo gemacht habt. Das war dann ja irgendwann auch ausweglos. Da musste man vielleicht gar kein Sondierungspapier haben, weil man einfach das machen musste. Und irgendwann wusste man ja auch, dass man zusammenkommt. So, insofern ist es richtig, ja. Und über das Energiegeld oder Klimadividende haben wir gar nicht vertieft gesprochen. Deswegen fehlt es da drin. Wir haben darauf verzichtet, all das, was wir nicht besprochen haben, als darüber müssen wir auch noch reden, werden wir prüfen, da reinzuschreiben. Aber die Aussage, ich glaube, da sind wir uns komplett einig, die Aussage, dass die höheren Energiepreise, die sowohl marktgetrieben wie durch staatliche Maßnahmen hin zur Klimaneutralität ja unweigerlich kommen werden, den Menschen rückerstattet werden in der einen oder anderen Form, die ist natürlich zu halten. Das kann ja gar nicht anders sein. Das, was wir jetzt als erste Maßnahme beschlossen haben, ist die Senkung und dann Abschaffung der EEG-Umlage. Das dürfte im Volumen ungefähr das ist ja ein Einnahmevolumen von ungefähr 20, 25 Milliarden. Wenn man es wirklich auf Null stellt, ganz auf Null kann man es nicht stellen wegen rechtlichen Bedingungen. Aber das würde dann einer vierköpfigen Familie 300 Euro im Jahr ungefähr bringen. Das dürfte ungefähr das sein, was, wenn der Gaspreis jetzt so durchläuft über den Winter über, was sie dann mehr bezahlen. Also da finde ich, ist eher das Papier eher zu loben. Also das ist ja mal richtig konkret und zusammen mit dem Mindestlohn werden Menschen vor allem im unteren Einkommensbereich durch diese beiden Maßnahmen enorm von dieser nächsten Regierung profitieren.
Also die Frage ist eben, ob das wirklich beim Strompreis so ankommt. Also ich finde es auch richtig, dass man Maßnahmen sich anschaut, wo man den Strompreis senken kann. Aber im Moment ist es ja so, dass wir steigende Strombörsenpreise haben. Und dann ist jede Senkung, die man auch im EEG-Umlage oder Stromsteuer, egal, dann durchaus die Gefahr da, dass man das überkompensiert. Und am Ende sinkt der Strompreis nicht wirklich. Das heißt, da gibt es nicht eine direkte Entlastung. Ja, und das ist nun schon ein Problem, weil wenn man das wirklich rückerstatten würde, pro Kopf, hätte man tatsächlich eine Entlastung an die Niedrigeinkommensbezieher, die ja dann auch am meisten belastet sind.
Ich möchte Ihnen einmal widersprechen. Wir werden ja noch darüber reden, wie wir es konkret machen, aber wir haben doch einen ganz großen industriellen Umbau vor uns, wenn wir das hinkriegen wollen, dass wir eine klimaneutrale Wirtschaft in knapp 25 Jahren zustande kriegen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Strom billiger werden muss, damit mehr Dinge strombasiert veranstaltet werden, die für die Zukunft eine große Rolle spielen. Die EEG-Umlage ist da ein Problem. Herr Habeck hat das eben gesagt, 25 Milliarden knapp, nicht ganz, kostet das ungefähr gegenwärtig. Und wenn diese Belastung auf dem Strompreis nicht mehr liegt, profitieren ganz viele davon, vor allem diejenigen, die wenig verdienen. Eine Familie, hat Herr Habeck eben wiederholt gesagt, die vierköpfige Familie hat eine Entlastung von 300 Euro, aber kleine Unternehmen würden auch entlastet. Und es ist einfach vor allem mal die richtige Entscheidung, wenn wir das so schnell wie möglich hinkriegen. Das müssen wir natürlich rechnen und finanzieren, weil es einfach bedeutet, dass wir exakt das Richtige tun, was man tun will, wenn Strom eine größere Rolle spielt. Wenn man mit der Chemieindustrie spricht, die sagen, sie sind in der Lage, klimaneutral zu wirtschaften, brauchen dann aber so viel Strom wie Deutschland heute insgesamt, kann man sich vorstellen, was das ausmachen würde, wenn da immer noch die EEG-Umlage dabei wäre. Trotz der ganzen Ausnahmen für die Industrie ist das, glaube ich, ein riesiges Problem. Das Gleiche gilt für den Stahl. Wenn wir statt Hochöfen Direktreduktionsanlagen haben, wie das die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter genauso wollen wie ihre Unternehmensleitung, bedeutet das, dass Strom eine viel größere Rolle spielen wird, als das heute der Fall ist. Und diese Dinge, die müssen wir alle sofort im ersten Jahr der künftigen Regierung zustande bringen. Das bedeutet, wir müssen das hinkriegen, dass wir alle Gesetze so ändern, alle Planverfahren, alle Genehmigungen Genehmigungsverfahren und alle Ausbauziele, dass wir den Anforderungen der Industrie, der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden, nämlich Strom aus erneuerbaren Quellen, aus Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land, Solarenergie, ein leistungsfähiges Übertragungsstromnetz zur Verfügung stellen, damit das alles klappt. Das ist doch jetzt nicht eine niedliche Veranstaltung, sondern das ist eine solche Modernisierung Deutschlands, wie sie wahrscheinlich am Ende des 19. Jahrhunderts das letzte Mal in dieser Dimension stattgefunden hat, als der ganz große industrielle Aufschwung Deutschlands damals stattfand, unter ganz anderen Umständen. Und das müssen wir jetzt hinkriegen, dass wir das machen. Da darf man das überhaupt nicht geringschätzen. Das ist die größte Modernisierungsaufgabe, die wir für Deutschland haben. Und alle drei Parteien, die jetzt über eine Koalition verhandeln, haben sich exakt das vorgenommen. Das finde ich die richtige Aufgabenstellung zur richtigen Zeit. Und es erfordert viel Kraft, viel Mut und auch Leadership.
Also das finde ich gut, wenn ich da nur einen Satz sagen darf, weil Sie haben kein Automatismus, dass der Strompreis tatsächlich sinkt. Ich finde es gut, dass Sie die erneuerbaren Energien ausbauen. Die brauchen wir auch. Die wirken preissenkend, im Übrigen beim Strombörsenpreis. Aber die EEG-Umlage nur zu senken und zu sagen, dann wird der Strom automatisch billiger, das muss nicht so funktionieren.
Nein, das ist ja nicht das Einzige. Deshalb muss man
die EEG-Umlage ja auch, weil der Strompreis an der
Börse ist. Das ist nicht das Einzige. Deshalb müssen wir diese Ausbauziele voranbringen. Und nicht nur als Ziel. Es reicht doch nicht darüber, dass man mal darüber spricht. Und wenn wir einsteigen wollen in eine Wirtschaft, in der Wasserstoff eine große Rolle spielt, wo wir sicherlich einen großen Teil hierzulande produzieren werden und einen Teil importieren werden, dann bedeutet das, dass wir dafür auch noch zusätzlichen Strombedarf am Ende haben werden.
Fünfmal so viel.
Und das bedeutet, dass wir das genau jetzt tun. Wir müssen wegkommen vom Malen bunter Bilder. Wir müssen reale, handfeste Politik machen, damit Deutschland in 10, 20, 30 Jahren noch eines der Länder ist, die erstens technologisch vorne dabei sind in der Welt und wo der Wohlstand hierzulande für die Bürger und Bürger unser ganzes Land nicht geringer ist im Vergleich zu anderen Ländern in Asien zum Beispiel. Das entscheidet sich jetzt. Und darum geht es als wichtigste Aufgabe der neuen Regierung. Gleichzeitig ist es genau das, was wir tun müssen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und unsere entsprechenden Ziele auch zu verfolgen.
Herr Habeck, halten Sie Olaf Scholz inzwischen eigentlich wirklich doch für einen Klimakanzler? Ich erinnere mich, als Sie das letzte Mal hier waren, da war das eine Woche vor der Wahl, da haben Sie Saskia Esken gesagt, bezogen auf ein Plakat, was die SPD auffing, Olaf Scholz Klimakanzler, haben gesagt, also bei allem Verlaub, aber das ist ein echtes Hohnplakat. Hat der Mann sich jetzt verändert in den zurückliegenden Tagen?
Wir werden gemeinsam eine gute Klimaregierung herstellen.
Und, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, deswegen ist der Satz, ich meine, da passiert ja was. Ich habe ja von der Dynamik gesprochen, der, ich finde, zu Unrecht verhohnepiepelte Satz, idealerweise ist der Kohleausstieg bis 2030 erledigt, erreicht. Der sagt ja was, was davor noch im Wahlkampf nicht zu haben war. Und dass der Kohleausstieg an Voraussetzungen gebunden ist, Versorgungssicherheit, Ausbau der erneuerbaren Energien, Netzstabilität und so weiter, ist ja trivialerweise richtig. So, und insofern ist da was passiert. Und wenn Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wird, wird er Klimakanzler sein. Auch, weil wir in der Regierung sind.
Sie sind in der Regierung. Sie haben aber genau an der Frage, wie viel Klimaschutz kriegen Sie in diese Regierung, sollte sie denn zustande kommen? Sie haben mich eben selber daran erinnert, dass dieses erst ein Sondierungspapier ist und die Koalitionsverhandlungen erst abgeschlossen werden sollen. Dann haben die Grünen natürlich wahnsinnig viel zu verlieren, sollte der Klimaschutz nicht so gelingen, wie Ihre Wählerinnen und Wähler, auch Ihre Parteimitglieder, sich das von Ihnen genau erhoffen. Deshalb schauen wir uns auch da auch noch mal genau an, was denn nun im Sondierungspapier drinsteht und ob dieses dann ein entschlossener Klimaschutzstand heute werden kann.
Am Wahlabend stellte Annalena Baerbock klar:
Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl.
Ein Klimaschutz-Sofortprogramm versprachen die Grünen im Wahlkampf, forderten ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht. Davon ist im Sondierungspapier nicht mehr die Rede. Klimaschutzmaßnahmen werden dort unkonkret formuliert. Der Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Solaranlagen auf privaten Neubauten statt angekündigter Pflicht soll es die Regel werden. Der Ausstieg aus Verbrennerautos entsprechend früher als 2035. Konkretes dagegen beim Tempolimit, das wird es nicht geben. Luisa Neubauer von Fridays for Future und Mitglied bei den Grünen kritisiert: Wir haben keine Zeit für weitere 4 Jahre leerer Versprechen, für idealerweise Politik und ökoliberales Weiter-so. Unzufrieden ist auch die grüne Jugend. Im bisherigen Verhandlungsstand der Ampel kommt der Klimaschutz zu kurz. Widerspruch auch im grünen Länderrat.
Es muss besser, es muss konkreter werden. Wir müssen aufpassen, dass die FDP nicht Grenzen zieht, während wir Hoffnungen beschreiben, sondern wir müssen auch Grenzen ziehen und klare Projekte benennen.
Herr Habeck, wenn diese Regierung, wie Annalena Baerbock auch sagt, die letzte ist, die noch Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann, warum machen Sie es dann nicht?
Also erst einmal ist die Aufgabe eine Aufgabe, die sich alle Parteien stellen müssen. Deswegen, ich mache das gleich gerne, aber den Klimaschutz immer bei den Grünen abzuladen und zu sagen, das sind jetzt eure Baustellen und eure Erfolge und eure Misserfolge, entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit, weder der juristischen Wirklichkeit, weil Deutschland internationale Verpflichtungen hat. Selbst eine Regierung ohne die Grünen müsste das erfüllen. Und zweitens auch dem, was alle Parteien bzw. dann die Regierung, wie immer sie zusammengesetzt wird, leisten muss.
Aber laufen Sie nicht das größte Glaubwürdigkeitsrisiko an der Frage?
Das ist wohl so. Und im Übrigen ist trivialerweise ist so richtig, wenn man in eine Regierung geht, sind die Fehler und die Probleme dann immer seine. Das ist der Sinn von Regieren, dass man die Verantwortung sucht und wenn es nicht funktioniert, dass man zu der Verantwortung steht. Deswegen machen Parteien Wahlkampf und will man in die Regierung, um es zu beweisen, dass man es schafft. Und wenn es schief geht, dann muss man eben entsprechend sich dafür dann verantworten. Das Sondierungspapier muss man dann auch richtig lesen, dass idealerweise Kohleausstieg 2030 ist der Folgesatz, nachdem beschrieben wird, dass die Klimaschutzziele nur einzuhalten sind, 1,5 Grad Paris, in dem der Kohleausstieg früher erfolgen muss. Das ist also sehr, sehr konkret genannt und dann sind die Voraussetzungen aufgeführt und dann folgt es daraus, habe ich eben schon aufgeklärt. Mhm. Das ist sozusagen zu Unrecht als Verwässerung oder als, weiß ich nicht, umschreibend dargestellt. Die Solardachpflicht, das Sollen, ist ein juristisches Sollen. Es steht davor drin, es gibt eine Verpflichtung für Gewerbe- und Bürogebäude ohne Ausnahme, also nur in Extremfällen. Und das Sollen heißt ebenfalls, Neubauten werden Solardach verpflichtet werden. Okay. Da gibt es dann immer wieder juristische Möglichkeiten, aus bestimmten Gründen auch Ausnahmen zu beantragen. Aber es ist ein juristisches Sollen. Das ist also sehr, sehr konkret.
Da hätte man nicht schreiben können, verpflichtend.
In der Abstufung zu Büro- und Gewerbegebäuden nein. Mhm. Aber dennoch ist es eine klare Aussage, dass es in der Regel so kommen wird.
Aber Herr Habeck, ich finde das.
Lass mich ganz kurz noch den Punkt von Frau Kempfert aufgreifen, dann gerne die Nachfragen. Ich habe ja hier auch eine Woche vor der Wahl mit Christian Lindner über Mobilitätspolitik gesprochen, ja, wo das große Ding synthetische Kraftstoffe und E-Fuels waren etwas, das, wenn es systemisch eingeführt worden wäre, die gesamte Mobilitätswende in der Europäischen Union in Frage gestellt hätte, weil man dem Auto halt nicht ansieht, was es tanken kann. Es wäre dann einfach ein zugelassener Verbrennungsmotor. Insofern ist das klare Bekenntnis zur E-Mobilität durchaus der Erfolg, der da drin steht. Wir bleiben also in der Systematik der Europäischen Union, die bisher vorsieht, dass europaweit 2035 der fossile Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen wird, da Europa auch Bulgarien und Rumänien umfasst und andere Länder, die sicherlich technisch ein bisschen länger brauchen, wird der Hochlauf der E-Mobilität fast logischerweise entsprechend früher in Deutschland vollendet werden müssen. Man kann nicht genau sagen, ob es 31, 30 oder 29 sein wird. Im Übrigen ist die Automobilindustrie da sehr viel weiter, als die politischen Annahmen sind. Aber auch das ist gespiegelt, indem der Hochlauf der E-Mobilität flankiert wird durch einen Hochlauf der Ladesäuleninfrastruktur. Insofern ist dieser Satz eine Zielbestimmung, die heißt, um das Jahr 2030 herum, ob ein Jahr früher oder später geschenkt beim Sondierungspapier, das werden wir vielleicht beim Koalitionsvertrag noch konkretisieren können, wird Deutschland keine fossilen Fahrzeuge im Pkw-Bereich mehr zulassen.
Aber wäre das nicht ohne Sie dann auch
wie gekommen, im Wahlprogramm so, beschrieben. Ich finde, da kann man eher stolz drauf sein.
EU?
Und dafür ist das Tempolimit gegeben worden.
Durch
ja, okay, ich würde sagen, guter Deal.
Der Industrie?
Ich möchte sagen, es wäre nicht ohne die künftige Regierung gekommen. Also das will ich schon sehr hart machen.
Obwohl die Automobilindustrie
so
längst
also auf man muss sich das ja sitzt. Mal jenseits der Fragen, über die politisch diskutiert worden ist, einmal klar machen. Mhm. Wir haben schon im Koalitionsvertrag der letzten Regierung beschlossen, dass wir aussteigen aus der Kohleverstromung. Darüber ist ein gesellschaftlicher Kompromiss geschlossen worden. Und egal, wie man dann einzeln zu steht, diese Entscheidung steht spätestens seitdem. Und wir sind noch viel länger unterwegs und steigen aus der Nutzung der Atomenergie aus. Spätestens in diesem Zeitpunkt hätten all die politischen Widerständler bei CDU, CSU aufhören müssen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu bekämpfen, was sie bis zur letzten Sekunde der letzten Legislaturperiode getan haben. Nein, eine weitere Regierungsbeteiligung der CDU, CSU hätte dazu geführt, dass wir die Ziele alle nicht erreicht hätten. Und deshalb bin ich in dieser Frage sehr froh, dass ich jetzt eine Chance habe, eine Regierung zu bilden mit anderen zusammen, die genau das Ziel sich jetzt vorgenommen hat, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Strom- und Leitungsnetze mit dem Tempo stattfindet, was da sein muss. Das von Herrn Habeck angesprochene Thema der Ladestrominfrastruktur, das ist doch lächerlich. Also wir brauchen, sagt die Automobilindustrie, 2000 Ladepunkte pro Woche. Wir schaffen das nicht mal pro Monat. Und das ist alles unterhalb der Ambitionen, die notwendig sind, wenn wir sicherstellen wollen, und das sollten wir, dass Deutschland weiter eine weltweit führende Automobilindustrienation ist. Und das gelingt, wie die selber wissen, die Unternehmen nur, wenn wir genau hier vorankommen. Dann müssen wir als Staat wohl die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das geht. Das werden
wir. Aber ist das jetzt nicht ein bisschen billig, das jetzt nur der Union in die Schuhe zu schieben?
Nee, es ist leider.
Also Sie waren doch recht lange auch in dieser Bundesregierung beteiligt und scheinen dann nicht besonders durchsetzungsfähig gewesen zu
sein. Wir sind genau an dieser Stelle an einem Widerstand gescheitert, der das nicht möglich gemacht hat. Noch in den letzten Wochen sind konkrete Vorhaben gescheitert über höhere Ausbauziele, sind konkrete Ziele, wie man Planungsrecht ändern kann, verhindert worden, die dazu geführt hätten, dass wir das hingekriegt haben. Und ich habe öffentlich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr von der Stromlüge gesprochen, nämlich in dem behauptet worden ist vom damaligen Wirtschaftsminister und von vielen anderen, wir bräuchten 2030 einfach nicht mehr Strom als heute, nur den Ersatz für die weggehenden Erzeugungskapazitäten, was immer falsch war. Und wie ein Wunder, mitten im Sommer hat der Wirtschaftsminister dann eine Pressekonferenz gemacht, nachdem der Bundestag zu Ende war und seine Sitzungswochen quasi eingestellt hatte, außer die letzten zwei Sitzungen nach der Sommerpause, bei der Sitzung, wo dann gesagt worden ist, er sei eben drauf gekommen, übrigens wegen der E-Autos müsste man wohl doch mehr Strom brauchen. Das war natürlich immer witzig und eigentlich bitterer Ernst, weil das heißt, dass wir 4 Jahre verschwendet haben, wo wirklich mit Vollbremsung versucht worden ist, diesen Ausbau zu
bauen. Und Ihre Ministerpräsidenten ziehen da alle mit, der SPD. Ich meine, da gibt es doch auch das Interesse, dass man noch weiterhin an der Kohle festhält.
Alle sind einig, dass die Verständigung, die wir bisher schon erzielt haben und um die es jetzt geht, daran hängen, dass wir jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien hinkriegen und unseres Stromnetzes. Und genau das will ich machen, denn ich sehe das so, die ganze Regierung, nicht nur die Grünen, sondern auch die FDP und die SPD werden daran gemessen, ob wir die Ausbauziele so erreichen können, dass wir eine erfolgreiche, dann aber klimaneutrale Industrienation werden. Wenn wir das schaffen, haben wir die besten Chancen, an der Spitze der Welt zu stehen, auch ökonomisch. Das,
Herr Hank. Ihr Wort in Gottes Ohren, aber ein zentrales Problem dieses Papiers, und das hört man Ihnen beiden jetzt doch auch wieder an, ist eine, sagen wir, regional-national-provinzielle Engführung. Sie tun so jetzt
nochmal auch, das Wort? Eine das Region,
klingt sehr schön, ist aber falsch, sage ich schon
vorweg. Ja, das ist klar, dass Sie das finden. Sie tun so, als könnte Deutschland den Klimawandel stoppen. Nein, wissen Sie natürlich auch, dass nicht geht, aber Sie tun so. Ich meine, ich habe mir dieser Tage noch mal eine Tabelle angeschaut des IWF. Und da sieht man erstens, dass wenn der Klimawandel bewältigt werden kann, dann geht es um ein internationales Koordinierungsproblem. Dann geht es darum, dass man einen CO2-Preis in allen Ländern hat. Das ist ein langer Weg. Aber was machen wir im Moment? Die Länder mit dem höchsten CO2-Preis sind die, die vom Volumen her die kleinsten Verschmutzer sind. Deutschland bekanntlich 2%. In 80% der Ländern gibt es überhaupt keinen CO2-Preis. Das heißt aber auch, Sie können vieles Tugendhaftes hier in Deutschland machen. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. Aber man sollte den Horizont und den Rahmen dabei nicht vergessen. Aber und der Rahmen heißt, noch einmal, internationale Koordinierung. Und das heißt, wenn wir es nicht schaffen und wenn Sie das nicht international schaffen, einen Klimaclub zu gründen, der klare Ja, machen Sie es doch. Ich habe es nicht gelesen. Ich
was ist mit der EU? Stelle, ist das für Sie ein Klimaklub?
Also jetzt darf ich mal ganz kurz was zu sagen. Erstens, die Idee eines internationalen Klimaklubs wird gerade verhandelt bei G7, G20 im Rahmen der OECD.
Ja, schön, wird schon seit
bei
Jahren
den internationalen verhandelt. Und auch von der EU vorangebracht. Und es ist ein Vorschlag, den ich in diese Gremien gebracht habe. So als hätte ich Sie schon gehört, habe ich das etwas vorweg gemacht. Und es wird jetzt was. Und das Zweite, was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist, es ist gut, dass Sie diese Sache ansprechen, weil es dann mir möglich ist, aber wahrscheinlich auch Frau Kempfert und Herrn Habeck, zu sagen, warum Sie sich irren. Ja, es stimmt, was Sie sagen. Wir werden den Klimawandel nur global aufhalten können. Und dann stimmt auch, wenn einige sagen, Deutschland ist ja nur für 2%, je nachdem wie man rechnet, etwa der weltweiten Klimaemissionen zuständig. Wobei wir immer einräumen müssten, wir sind ein etwas kleinerer Teil der Weltbevölkerung, aber das lasse ich mal beiseite.
Kopf entscheidet gar nichts, es geht tatsächlich jeweils
Es geht um die 2%.
So ist es.
Und auf die Frage, die Sie sagen, gibt es eine Antwort. Was ist der Beitrag Deutschlands? Was ist der Beitrag Deutschlands? Der Beitrag neben der internationalen Koordinierung, wo ich eben was zu gesagt habe, ist, dass wir das Land sind, das wegen seiner Wirtschaftskraft, seiner Ingenieurinnen und Ingenieure, seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und seinen hervorragenden Unternehmen
D'accord.
die Technologien entwickelt, die dazu führen, dass es weltweit gelingt. Denn wir werden ja mit keinem Geld der Welt Afrika, Asien, den Süden Amerikas davon überzeugen können, dass sie auf den Wohlstand, den wir haben, verzichten. Das wollen sie auch erreichen. Wir werden sie also nur davon abbringen, das alles mit Kohlekraftwerken zu tun, überall in der Welt zum Beispiel, indem wir billige, genauso leistungsfähige Alternativen technologisch entwickeln. Aber wenn in einem der erfolgreichsten Industrieländer der Welt, nämlich Deutschland, plötzlich Stahl produziert wird, klimaneutral. Chemieindustrie gemacht wird, klimaneutral. Es gelingt, dass der Maschinenbau, die Automobilindustrie Produkte anbietet, die das können. Wir auch unsere Energieversorgung so gewährleisten können. Dann ist das unser bescheidener Beitrag für die Welt, dass wir nämlich die zeigen, es geht und die Technologien marktfähig machen, die dann weltweit genutzt werden können, mit dem kleinen, gar nicht so schlechten Nebeneffekt, dass wir vielleicht sogar als Volkswirtschaft davon für unsere Exportleistungsfähigkeit von profitieren können. Deshalb ist das, was Sie sagen, immer richtig, aber es ist nicht der Hinweis, es nützt ja gar nichts, was wir machen, doch es nützt ganz viel, weil wir diejenigen sind, die industriell und technologisch die Alternativen entwickeln können und auch werden.
Sind Sie überzeugt, Herr Hank?
Nein, ich habe nicht gesagt, das nützt ja gar nichts. Und ich bin ganz bei Ihnen, dass es darum geht, die Stärken der deutschen Industrie, die tatsächlich seit dem 19. Jahrhundert irgendwie unser Asset sind, weiter auszubauen. Und dass es auch darum geht, das auf eine Klima-Umwelttechnik weiterzuentwickeln. Aber noch einmal, es wird alles nichts nützen für die Veränderung des Klimawandels und den Stopp der Erderwärmung, wenn es nicht wechselseitige verpflichtende internationale Verträge geht, da reicht das Vorbild nicht und da reicht die Einseitigkeit auch nicht. Die reziprok sind nach dem Motto, ich will, wenn du willst. Und wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Internationale Verträge einseitig zu machen, bringt nichts. Ein Club funktioniert nur so, indem es verpflichtende Koordinierung ist, die spieltheoretisch dazu führt, dass hinterher alle mitmachen.
Und das ist aber auch, darf ich das kurz noch mit einem Satz sagen und dann entschuldigen Sie, ausdrücklich Entschuldigung, aber genau im Hinblick auf den Klimaclub ist das ja das, was da unterwegs ist. Die Europäische Union hat angekündigt, dass sie zum Schutz ihrer klimafreundlicher werdenden Industrie einen Border Adjustment Mechanismus, also Grenzausgleichsmechanismus, entwickeln möchte. Großbritannien hat das für ihre Industrie angekündigt, Kanada, die USA auch, obwohl sie gar nicht die gleichen Dinge tun wie wir, will das auch machen. Andere Länder diskutieren auch darüber. Und nun ist der Vorschlag, den ich gemacht habe, zu sagen, ja, wenn alle den Weg gehen, müssen wir Vergleichsparameter entwickeln, wie man das, was auf unterschiedliche Weise mit gleicher Wirkung weltweit gemacht wird, verglichen werden kann. Und wir laden einen offenen Club ein, wo alle mitmachen können, die sich auf ähnlichen Weg begeben wie wir. Also eigentlich exakt das, was Sie sagen.
Ja, und wer nicht
und es
mitmacht,
sind gegen,
muss Strafzölle bezahlen.
Das ist Border Adjustment Mechanism. Ja, also das ist das, was gegenwärtig weltweit diskutiert wird. Und ich meine, solche Dinge gehen nicht einfach. Aber die globale Mindeststeuer habe ich auch innerhalb von 3 Jahren mit möglich gemacht, als etwas, auf das sich jetzt über 130 Staaten verständigt haben. Warum soll das in einem so wichtigen Menschheitsthema nicht wieder gelingen?
Ich würde gerne
Man muss es dann aber tun.
Ich würde dann genau aufs Tun nochmal schauen, Frau Kempfert. Im Sondierungspapier verabredet ist, dass 2% der Landfläche Deutschlands für Windkraftanlagen nun zur Verfügung stehen soll. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Die Länder müssen dieses möglich machen. Der Bund kann es, soweit ich es verstanden habe, nicht anordnen. 2% im Moment haben wir, wenn ich es richtig weiß, zwischen 0,7-0,8% der Fläche mit Windkraftanlagen bebaut. Wie geht das denn dann?
Naja, zum einen würde ich noch sagen, es gibt ja tatsächlich einen Klimavertrag. Das ist nämlich das Paris-Abkommen, was wir auch gemeinschaftlich umsetzen wollen und wo es auch Verabredungen gibt, dass man das erreichen will. Deutschland hat hier eine Verantwortung. Wir sind pro Kopf mit an der Spitzengruppe dabei. Insofern müssen wir da Emissionen senken. Aber zu Ihrer Frage des Ausbaus der Windenergie, da ist es in der
Tat zentral. Als ein Beispiel fürs Tun.
Genau, ein Beispiel fürs Tun. Da ist es in der Tat zentral, dass die erneuerbaren Energien sehr viel schneller ausgebaut werden müssen. Wir brauchen mindestens eine Verdreifachung des jetzigen Ausbautempos, damit wir die Klimaziele überhaupt erreichen können. Und da ist es in der Tat wichtig, dass wir in jedem Bundesland 2% der Flächen ausweisen und nicht nur in manchen oder manche sich da komplett verweigern, wie zum Beispiel Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen. Auch dort muss man diese Flächen ausweisen.
Baden-Württemberg.
Und die Genehmigungsverfahren auch erleichtern. Da ist die Bundesebene gefordert, dass man hier tatsächlich bessere Rahmenbedingungen schafft, die Genehmigungen erleichtert, um dann auch tatsächlich die Windenergie schneller auszubauen, ohne dass man jetzt andere Ziele, die man auch hat, wie Umweltschutz und andere Ziele, da aushebelt, sondern da geht es wirklich darum, dass wir hier einen Rahmen haben, damit das gelingt.
Was aber ziemlich viel Bürgerproteste hervorrufen wird. Also ich meine, das sind zwar erstrebenswerte Ziele, aber wir haben leider ganz viel Bevölkerung vor Ort, die dieses Ziel zwar allgemein teilt, aber eben nicht bezogen auf die eigene Umgebung. Und insofern haben wir ja ein Problem. Also das zu wünschen und zu sagen, das ist notwendig, ist das eine. Aber die Frage, wie setzt man es durch? Und wie bekommt man Landesregierungen dazu, dann auch tatsächlich, dass der eigenen Bevölkerung quasi aufzuzwingen.
Naja, es gibt auch schon sehr viele Flächen, die möglich wären. Ja, die einzelnen Bundesländer sich da im Moment auch verweigern.
Das beantwortet das Problem nicht.
Das eine, dass die Flächen durchaus da sind. Das zweite, was Sie zu Recht ansprechen, ist ein Akzeptanzthema. Das kann man auch tatsächlich auffangen, indem man beispielsweise finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten schafft. Das zeigt die Akzeptanzforschung sehr deutlich, dass man in dem Moment...
Wird in Bayern schon seit einiger Zeit versucht, über Genossenschaften und es ändert nichts.
Naja, Bayern ist wirklich tatsächlich ein Problem, weil die wirklich tatsächlich sich verweigern, einfach weil sie zu wenig Flächen ausweisen. Und dann kommen noch die ungünstigen Rahmenbedingungen aus der Berliner Ebene hinzu, sodass man tatsächlich da nicht vorwärts kommt. Und da kann man aber mehr tun. Gerade was Akzeptanz angeht, dass man da auch Systemrelevanz hier berücksichtigt. Wir brauchen einen Zubau aller erneuerbaren Energien in ganz Deutschland.
Das sind wir uns einig.
Auch im Süden, auch in Bayern. Und es gibt genügend Verfahren, wie man das tatsächlich erleichtern kann.
Auch in Baden-Württemberg bräuchte man das aber, Herr Habeck. Da ist eine grüne Landesregierung im Amt, die natürlich auch über all diese, wie soll ich sagen, Möglichkeiten weiß, dass man über Akzeptanz, über Beteiligung was erreichen kann und mehr Akzeptanz erreicht. Sie haben es in Schleswig-Holstein gemacht. Warum klappt es in Baden-Württemberg nicht? Und was lässt uns glauben, dass es dann jetzt aber klappt?
Die Baden-Württemberger wollten ja immer ausbauen. Da ist es, das hat Olaf Scholz angesprochen, das ist die Ausbuchstabierung des Verhinderungswillens an der Vergütung im EEG gescheitert. Um das mal deutlich zu machen, die Windkraftanlagenbetreiber kriegen ja die EEG-Umlage, also kriegen eine fest vergütete Summe Geldes für die produzierte Kilowattstunde, gerechnet auf die Investitionen, die sie tätigen. Wenn man an einem sehr starken, windstarken Ort eine Anlage baut, dann muss sie nicht so hoch sein, also ist es weniger Stahl, also ist sie günstiger. Also kann man günstiger die Kilowattstunde Windstrom produzieren. Wenn man an einem nicht so windstarken Ort es macht, muss man die Anlage höher bauen, weil in höheren Luftschichten die Windgeschwindigkeit größer ist, also muss man mehr Stahl, die Anlage wird größer, mehr Stahl aufwenden, also braucht man eine höhere Vergütung für die Kilowattstunde. Sie werden dann etwas teurer. Und wenn da nicht der Preis nicht kommt, und das hat das EEG nicht vorgesehen, dann wird in den Südländern eben in den windschwächeren Standorten nicht ausgebaut, weil man nicht in die Höhe kommt. Das ist,
und jetzt?
Ja, jetzt muss das gemacht werden. Und dass die EEG-Umlage nicht mehr auf die Verbraucherin umgelegt wird, das ist ja das, worüber wir am Anfang der Sendung gesprochen haben, hat man auch eine Lösung, jedenfalls in der Skizze, dass das dann nicht mehr das Problem ist. Und es gibt einen großen Unterschied, den Übergang, ich würde fast sagen, jetzt mit der Wahl der nächsten Bundesregierung beschreibt. Die Klimaschutzgesetzgebung in Deutschland, die bestehende, sieht vor, dass Deutschland 2040 seine CO2-Emissionen um 88% gesenkt hat. Also wir haben keine 20 Jahre mehr Zeit, um dieses Land im Kern klimaneutral zu machen. Die 12%, die über sind, die sind für die ganz schwer zu erreichenden Bereiche. Das werden wir schauen, wie wir dann uns daran tasten. Aber die Strom- und Energieproduktion muss dann klimaneutral sein. Das sagt kein Grüner und nicht das grüne Parteiprogramm. Das ist bestehende Gesetzeslage in Deutschland. Logische Konsequenz ist, dass dann die erneuerbaren Energien die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten. Nicht mehr Gas, Kohle oder Atomkraftwerke sind die erneuerbaren Energien. Und damit ändert sich natürlich auch die Rechtsnorm. Damit sind alle Länder verpflichtet, zur Versorgungssicherheit ihren Beitrag zu leisten. Bisher waren die Erneuerbaren sowas wie, naja, es wäre interessant, möglichst viele Anteile zu haben. Sozusagen die Fußnoten, die man noch setzen kann, sind ziemlich große Fußnoten inzwischen geworden. Aber der Haupttext war ein Kohle- oder Gasbasierter. Damit werden wir in den nächsten knapp 20 Jahren Schluss machen müssen. Und das wird die Energiewelt, die Energiewirtschaftswelt noch mal komplett neu auf die Füße stellen. Deswegen hat Frau Münch recht, die Anlagen müssen gebaut werden. Da kann ich ein Lied von singen, wenn man das macht, was das bedeutet. Aber Frau Kempfert hat auch recht. Es gibt eben auch Möglichkeiten, den Grundgedanken der erneuerbaren Energien, nämlich eine Demokratisierung des Energiesystems unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, wieder aufleben zu lassen. Und das zusammengenommen, Ausbruch Schmidt im Koalitionsvertrag, beschreibt zumindest den Pfad.
Bestehen Sie auf das von Ihnen im August vorgeschlagene Klimaschutzministerium mit Vetorecht?
Es macht keinen Sinn mehr, dass Förderprojekte oder Gesetze getätigt werden, die gegen das Ziel Klimaschutz arbeiten. Insofern muss Sorge getragen werden, dass die Klimaschutzziele eingehalten werden. Und die Resortierung werden wir schauen, wie sie sich darstellt. Ob jetzt alle Bereiche in einem Ministerium gesammelt werden, wie man das schneidet, das werden wir überlegen, wenn wir bei den Ressortfragen angekommen sind. Das sind wir aber noch nicht. Das haben wir uns für das Ende der Verhandlungen aufgehoben.
Stimmt das wirklich?
Absolut.
Haben Sie jetzt noch nicht abgesehen, okay?
Nein.
Wenn Herr Lindner das Finanzministerium bekäme, dann wollen wir aber ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht, sodass alle Partner auf Augenhöhe...
Es gibt keine Koppelungsgeschäfte, auch über das Finanzministerium ist nicht gesprochen worden. Das ist alles Schattenboxen.
Alles Schattenboxen.
Wir haben nur über Inhalte geredet, nicht über Personen und nicht über Ressorts. Und das ist auch richtig so.
Glauben Sie das, Frau Münch?
Ich würde hier nie die Unwahrheit erzählen.
Also das glaube ich Herrn Habeck natürlich, dass er nie die Unwahrheit hier sagen würde. Aber dass dann natürlich, ich meine, man denkt ja schon drüber nach, ist ein Ministerium, das man selber als Partei besetzen wird, jetzt mal unabhängig von den Personen, aber ob die Partei die Möglichkeit hat, das zu besetzen mit den eigenen Vorstellungen, ja, dann verhandle ich anders. Also ich meine, das spielt ja schon eine Rolle.
Deshalb
kann man es jetzt schon im Grunde sicher davon ausgehen, dass man es selber das Ressort führen wird, oder ist es die andere Partei, dann verhandle ich anders, dann muss ich mehr Inhalte in diese Aufgabe hinein verhandeln, als wenn ich das selber übernehme.
Das ist doch gerade der Zauber, gerade, dass niemand weiß, wer Verteidigungsministeriums Inhaber wird, und
das
alle werden
ich
dann
sogar,
sich, alle werden
da wahrscheinlich niemand gibt, der hier ruft.
Bitte?
Da gibt es niemanden, der hier
naja, ruft.
Das glaube ich.
Und umgekehrt gilt es für, niemand weiß, wer das Agrarressort führen wird, und trotzdem wird man sich
naja,
dann
aber wir reden ja gerade vom Finanzministerium
und haben
vom
natürlich Klimaministerium. Moment, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir alle für alles verantwortlich zeichnen müssen, und das ist eine gute Haltung.
Sagen Sie, für die Bürger ist es doch nicht ganz egal, ob Sie Finanzminister werden oder Christian Lindner. Also da, glaube ich, gibt es schon Unterschiede.
Absolut.
Die machen sich da Gedanken.
Absolut.
Das ist und auch deswegen glauben wir auch nicht so richtig, dass
ja
sie sich
gut,
keine Gedanken
es
machen.
Ist ja gut in einem Land, dass sich möglichst viele Menschen Gedanken
ja,
machen.
Ja, wunderbar. Und wenn man
da gar nicht
zuhört,
genug Menschen,
was
sich Gedanken Sie
zur Zeit zur Schuldenbremse sagen und was Lindner sagt, dann höre ich da immer mehr Unterschiede dabei. Also umso dringlicher wird es, dass Sie irgendwann mal auch sagen, wie sie sich denn nun
absolut,
miteinander ausgeknobelt haben.
Ja auch die irgendwann ist ja ein großes Wort gelassen ausgesprochen.
Doch, irgendwann werden wir das auch Nikolaus spätestens wissen.
Aber es beeinflusst ja auch die gesamten Verhandlungen. Also je nachdem, wie offen die Schulden, also die Regelungen so Nebenhaushalten, wie immer wir das nehmen, desto freier sind sie in anderen Bereichen oder desto enger sind sie.
Ich fürchte aber, Frau Münch, wir kriegen es heute Abend nicht mehr raus.
Ich befürchte es auch.
Das klang so. Ich bedanke mich für die Diskussion. Karen Mioska macht weiter. Karen, was habt ihr vor?
Anne, wir haben heute zwei Bosse zu Gast, was deine Gäste in einer neuen Regierung ja noch werden wollen. Der eine ist sowieso Boss auf Lebenszeit und der andere war immerhin schon mal der mächtigste Mann der Welt. Ein musikalisch-politisches Gespräch mit Barack Obama und Bruce Springsteen gleich in den Tagesthemen.
Super. Das ist ein Programm, sagt Rainer Hank hier. Finde ich auch. Viel Spaß dabei in den Tagesthemen. Ihnen auch. Schauen Sie sich das an und wir dann nächste Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.